Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich bin doch erleichtert, dass ich nicht vor einem Techniker und der Kamera allein predigen darf. Lass mich zu Beginn noch mal kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir an diesem Morgen dafür, dass du der mächtige Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du alles in deiner Hand hast. Ich danke dir dafür, dass du reichlich auch durch dein Wort wirkst an unseren Herzen, dass du deinen Geist gegeben hast, dass du uns nicht alleine in dieser Welt gelassen hast. Herr, und ich bitte dich darum, dass du trotz all der Hindernisse, die da sind, auch für all jene, die von der Ferne heute zuschauen, Herr, dass du einfach wirkst, dass du durch dein Wort redest und dass du verherrlicht wirst und du uns veränderst in dein Ebenbild. Amen. Worin findest du deine Freude? Was treibt dich in deinem Leben an? Was gibt dir Motivation, vorwärts zu gehen? Bezeichnend für uns Menschen ist, dass jeder beständig nach seinem Glück sucht. Das fängt mit Kleinkindern an und es zieht sich weiter bis ins Alter. Du suchst nach dem, was dich glücklich macht. Du suchst nach dem, was dir ein Gefühl der Zufriedenheit gibt. Als Kind ist das vielleicht zuerst irgendein Plastikspielzeug, eine Puppe oder ein Modellauto. Und je älter man wird, desto größer sind auch die Ansprüche. Es muss ein Fahrrad sein, eine Ausbildung, eine Stellung, ein Auto, eine Beziehung, eine Familie. Und so sehen wir, es ist wie ein Hamsterrad, in dem sich der Mensch dreht und dreht und von einem zum anderen springt, um sein Verlangen nach Freude, sein Verlangen nach Zufriedenheit zu stillen. Und kaum hat man das Ziel erreicht, man hat den Eindruck, man hat das Ziel erreicht, ist am Horizont schon der nächste Wunsch, den man sich erfüllen möchte. Und so geht es immer weiter. Die Welt und insbesondere die Werbeindustrie unterstützt den Menschen auch dabei, indem weil sie nicht wollen, dass die Freude ein Ende hat. Und strategisch werden immer neue Bedürfnisse geweckt, die dann auch möglichst schnell und einfach gestillt werden sollen. Und leider macht diese Haltung auch vor Gemeinden nicht Halt. Und wir haben Christen, die einfach von Gemeinde zu Gemeinde springen, die einfach nur nach dem suchen, was ihrem Geschmack entspricht, weil ihre Bedürfnisse gestillt werden sollen. Was ich heute mit euch anschauen möchte und was wir heute lernen möchten, ist, dass die Bibel in diese Richtung einen anderen Ton anschlägt. Die Bibel sagt, dass es nur einen Weg zur vollkommenen Freude gibt. Und diesen Weg werden wir heute miteinander anschauen, indem wir drei Schritte anschauen, drei Schritte lernen, die du gehen musst, um zu dieser vollkommenen Freude zu gelangen. Doch bevor wir das tun, bevor wir den Text im Detail anschauen, möchte ich einen ganz kurzen Hintergrund und einen ganz kurzen Einblick in den Hintergrund des Briefes geben, den wir uns heute miteinander anschauen. Wir gehen ja als Gemeinde zum einen durch das Markus-Evangelium, das uns von Marco und Nick ausgelegt wird. Wir haben Arthur und Thomas, die mit uns durch 1. Thessalonicher gehen. Wir hatten auch ein paar Sonderpredigten und Philosophiepredigten. Und jetzt sind Florian und ich dran, dass wir uns miteinander den ersten Johannesbrief anschauen. Und wir wollen dort Stück für Stück durcharbeiten. Der erste Johannesbrief ist an und für sich ein Brief, der sehr einzigartig aufgebaut ist. Wenn ihr den vergleicht mit anderen Briefen, wir haben bei Petrus oder bei Paulus vor allen Dingen eine sehr strukturierte Argumentation, die sich durch den ganzen Brief durchzieht, auch insofern die Logik sehr einfach zu verstehen ist. Bei Johannes fehlt das. Wir haben nicht diese lineare Argumentation und das hat Ausleger auch dahin bewogen zu vermuten, dass dieser Brief nicht ursprünglich als Brief verfasst war, sondern eher eine Predigt war, die Johannes gehalten hat, die dann niedergeschrieben wurde und schließlich dann auch an Gemeinden verteilt wurde. Wir finden keine typische Grußformel, wie wir sie bei Paulus kennen, der nämlich auch üblicherweise damit anfängt, dass er zuerst sagt, an wen der Brief geschrieben ist, von wem der Brief ist und dann eben seinen typischen Gnadengruß formuliert. All das fehlt uns hier beim ersten Johannesbrief. Stattdessen haben wir hier quasi einen Kaltstart. Johannes sieht keinen Grund, sich vorzustellen, sich zu identifizieren. Er fängt direkt an mit der Theologie, direkt mit dem Thema. Ein Grund, warum das so ist, liegt sicherlich auch daran, wenn wir uns anschauen, in welcher Zeit der Brief geschrieben wurde. Der erste Johannesbrief wurde circa 85 nach Christus geschrieben. Das heißt, das Römische Reich ist immer noch in der vollen Pracht existent. Und die Christen leben auch in diesem angespannten Umfeld, nie wirklich zu wissen, wie sich die Situation ändert und auch damit rechnen müssen, in jedem Moment verfolgt oder eingekerkert zu werden. Alle Apostel sind inzwischen tot und Johannes ist der Einzige, der jetzt noch übrig geblieben ist, der Jesus als Zeitzeuge auf dieser Erde erlebt hat. Und ihr müsst euch vorstellen, Johannes ist ein betagter Mann, er dient in und um Ephesus herum, das ist in der heutigen Türkei. Und Johannes wird gerne gehört. Die Christen suchen ihn, um auf ihn zu hören, um von ihm zu hören. Und er hat eine Autorität, die absolut unangefochten ist. Das Evangelium, das er verfasst hat, das Johannesevangelium, ist inzwischen auch schon im Umlauf. Die Christen kennen es, sie kennen die Lehre von dem Herrn Jesus Christus. Nun, was würden wir von solchen jungen Gemeinden erwarten, die jung sind, die sogar noch den Apostel in ihrer Mitte haben, die betreut werden von ihm? Man würde doch meinen, dass diese Gemeinden feststehen, dass es ihnen gut geht, dass nichts sie ins Wanken bringen könnte. Und doch trotzdem sehen wir, dass genau in dieser Zeit ihr Lehren anfingen, sich zu entwickeln und das Evangelium von Christus zu verwässern. Es ist das Gedankengut von Plato, das sich nach und nach in die christlichen Kreise hineingeschlichen hat. Und Befürworter von dieser Lehre, die waren der Meinung, dass alle Materie, also alles, was man anfassen kann, grundsätzlich böse ist. Das heißt, die Kanzel ist böse, die Stühle, auf denen ihr sitzt, die Kleidung, die ihr tragt, den Schmuck, den ihr tragt, selbst der Körper selbst sind an und für sich böse und nur der Geist, also das Unsichtbare, ist gut oder kann gut sein. Und diese Denkweise hat dann dazu geführt, dass man entweder einen sehr gesetzlichen Lebensstil entwickelt hat, wo man sich versucht hat, sich von allem zu enthalten, was irgendwie böse ist und den Kontakt so weit wie möglich zu reduzieren. Oder aber es hat dahin geführt, dass zu einem völligen Liberalismus, zu einer Freiheit, wo man gesagt hat, es kommt ja eh nicht drauf an, der Körper ist ja sowieso schon verdorben, spielt ja keine Rolle mehr, wie ich mich verhalte. Und diese Leute waren auch bekannt dafür, dass sie Unzucht, Ehebruch, Trunkzucht, Völlerei in Unmaßen getrieben haben, weil sie der Meinung waren, der Geist würde davon gar nicht mehr befleckt werden, weil der Körper ja ohnehin schon sündig ist. Und leider wurden so auch Gottesdienste gefeiert. Und wenn man die Bibel ein bisschen kennt, wenn man ein bisschen durchliest, dann merkt man, dass das nicht die Idee war, die Apostel und die Jesus verkündigt haben. Und trotzdem haben diese Auswüchse der Lehre, fingen jetzt an, zu dem Zeitpunkt, dass Johannes den Brief schreibt, die fangen jetzt an, Fuß zu fassen in den Gemeinden. Und die Lehre wurde dann später auch bekannt als Gnosis, ein Begriff, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Also die Lehre fängt an, Wurzel zu schlagen, Leute werden aus den Gemeinden entzogen, Menschen werden irregeführt und es ist dieser Missstand nun, der Johannes dazu treibt, diesen Brief zu formulieren. Wenn ihr so möchtet, könnt ihr den ersten Johannesbrief als eine Art Glaubensgrundkurs sehen. Das Evangelium war vielleicht so das evangelistische Werk, das er formuliert hat, um einfach mal die Basis zu stellen. Und jetzt schreibt er hier an Christen, die an sich schon das Evangelium kennen, die aber nochmal eine Sicherheit brauchen, worum geht es eigentlich? Und einfach nochmal zurückzuführen zu den Grundlagen und vor allen Dingen aber auch ihnen zu zeigen, wie ein Christ im Leben eigentlich aussieht, woran man ihn erkennen kann. Und wenn wir uns jetzt hier Stück für Stück durch den Brief arbeiten, werdet ihr auch merken, dass Johannes kein Polemiker ist, der hier jetzt eine Kampfschrift gegen seine Gegner geschrieben hat, sondern was wir hier sehen, ist einen Ältesten, einen Vater, der an seine Kinder schreibt, aus Sorge, weil er Sorge hat, dass sie das Evangelium verlieren, dass sie das Evangelium aus dem Blick verlieren und die Gemeinde grundsätzlich darunter leidet. Er möchte, dass seine Kinder an Gewissheit und an Festigkeit im Glauben an Christus zunehmen. Und wenn ihr eine Zusammenfassung des gesamten Briefes sucht, dann findet ihr ihn am besten in 1. Johannes 5, Vers 13. Dort schreibt er: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Nun, dieser Brief ist immer noch so kostbar für jeden Christen. Und wenn wir diesen Brief auch gemeinsam anschauen, dann ist es mein Gebet, dass dieser Brief unter uns das bewirken wird, wofür er auch ursprünglich verfasst wurde. Nämlich, dass es eine Rückkehr zur Wahrheit gibt, wo die Rückkehr notwendig ist. Oder dass wir auch einfach bestärkt werden in der Wahrheit, wo wir noch Bestärkung brauchen. Und vor allen Dingen, dass wir in der Gewissheit über unseren Glauben gestärkt werden, wo diese Gewissheit noch mangelt. Nun, das ist nur ein kurzer Abriss von dem Hintergrund, aus dem Grund Johannes den Brief auch geschrieben hat. Und ich möchte nun mit euch in den Text eintauchen. Wir werden an diesem Morgen die Verse 1 bis 4 von Kapitel 1 in 1. Johannes anschauen und Johannes diesen Weg folgen, den er uns aufzeigt, wie er dir aufzeigt, wie du zur vollkommenen Freude kommen kannst. Und dieser erste Schritt auf diesem Weg ist, erkenne, dass Christus real ist. Erkenne, dass Christus real ist. Also für alle von euch, die den Johannesbrief jetzt noch nicht aufgeschlagen haben, jetzt ist es Zeit, 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4. Es ist ein kleiner Brief, der sich eher, ihr seht es auch in meiner Bibel, eher am hinteren Ende der Bibel ansiedelt. Nun in Kapitel 1, Vers 1, da lesen wir, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Nur bis dahin zuerst. Nun denkst du vielleicht oder wunderst dich, ja, aber der Satz ist noch gar nicht zu Ende. Das ist ja nur ein halber Satz. Und damit hast du auch recht. Der Satz ist nicht zu Ende. Und trotzdem müssen wir hier mal kurz innehalten und uns das anschauen, worum es hier überhaupt geht. Weil Johannes hier eine Sprache verwendet, die leicht missverstanden und auch leicht falsch interpretiert werden kann. Und wir müssen uns jetzt deshalb auch die Mühe machen und einfach mal Stück für Stück analysieren, worum es hier geht. Also der Schreiber spricht hier grundsätzlich vom Wort des Lebens. Und er definiert dieses Wort des Lebens, indem er zuerst sagt, es war von Anfang an. Nun, diese Formulierung, dass es von Anfang an da war, führte uns unweigerlich zu dem Johannesevangelium, wo er gleich am Anfang seines Evangeliums schreibt, Johannes 1, Vers 1, also das Evangelium, nicht der Brief, dort schreibt er, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also wieder dieser Begriff im Anfang, der uns dann auch wieder erinnert an 1. Mose 1, Vers 1, also den Anfang der Bibel, wo es steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also wir haben 1. Mose 1, wir haben Johannes 1 und jetzt wieder in 1. Johannes 1, wo wir diese Sprache vom Anfang finden. Und Johannes besonders liebt es, auf den Anfang Bezug zu nehmen. Aus einem Grund, weil er deutlich machen möchte, dass es nur einen gibt, der von Anfang an war. Und besonders im Johannesevangelium stützt er seine Argumentation darauf, dass dieses Wort, von dem er schreibt, bei Gott war, dass es Gott war und dass es vor allen Dingen schon von Anfang an da war. Also die Ewigkeitsperspektive, um die zu vermitteln, nutzt er gern diesen Begriff im Anfang. Oder was von Anfang an war in unserem Brief. Und dieses Wort, von dem Johannes hier spricht, dieses Wort, damit meint er Jesus Christus. Es ist dieses Wort, das Fleisch wurde. Es ist dieses Wort, das unter uns wandelte. Und genau da, also diese Theologie, die er entwickelt hat, diese Erklärung, die er schon gegeben hat in Johannes 1, genau da knüpft er jetzt wieder an in seinem Brief in 1. Johannes 1, was von Anfang an war, dieses Wort, von dem ich euch schon mal erzählt habe, also eine kleine Zusammenfassung, ein kurzer Hinweis darauf, dass dieser, von dem ich euch jetzt schreibe, dieser ist Gott und keiner sonst. Er ist Gott. Nun, Johannes bleibt nicht dabei stehen, sondern er geht jetzt weiter und führt nun an, was wir gehört. Und damit wird er jetzt ganz konkret. Und möchte ausdrücken, als dieses Wort, also Jesus, im Fleisch auf dieser Erde wandelte, da haben wir ihn gehört. Und die Frage, die wir lösen müssen, ist, wen meint er mit wir? Meint er alle Christen, an die er schreibt? Nein, was er meint, sind all die Personen, die zu der Zeit Jesu auf der Erde lebten, die es gesehen haben und Zeugnis wurden von ihm, als er auf der Erde wandelte. Was also Johannes erlebt hat, hat er nicht allein erlebt, sondern Jesus hat sich mehreren Personen offenbart, um sein Zeugnis zu untermauern. Und so kann Johannes also sagen, wir haben dieses Wort, das schon von Anfang an war, das ewig war, das haben wir reden gehört, als es auf der Erde gewandelt ist. Und Johannes drückt damit aus, ich habe ihn reden hören, wie er zu den Dienern gesagt hat, dass sie die Krüge mit Wasser füllen sollen, als der Wein bei der Hochzeit zu Kana ausgegangen ist. Ich habe ihn auch reden gehört, als er mit der Samariterin am Jakobsbrunnen geredet hat. Ich habe ihn mit den Beamten reden hören, als der Beamte zu ihm kam, weil sein Sohn im Sterben lag und Jesus ihm sagte, geh hin, dein Sohn lebt. Ich habe ihn auch reden hören, als er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich hörte, wie er uns nach der Auferstehung am See Genezareth hat er auf uns gewartet und uns zugerufen, kommt her, frühstückt. Ich habe diesen Jesus 3 Jahre lang tagtäglich reden gehört. Nun, jetzt kann man entgegnen, ja, im Alten Testament haben Menschen Gott aber auch schon reden gehört. Und das ist wahr. Und deshalb führt Johannes jetzt noch weiter an. Wir lesen in Vers 1, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Ich habe Jesus nicht nur gehört, sagt Johannes, ich habe ihn auch mit meinen Augen gesehen, mit meinen eigenen Augen gesehen. Das ist auch ganz wichtig, weil die Gnostiker zu der Zeit sich damit gebrüstet haben, Erscheinungen auf super übernatürliche Art wahrgenommen zu haben. Sagt Johannes jetzt im Gegensatz, ich habe ihn aber mit meinen eigenen Augen, habe ich ihn gesehen. Und mir wurde nichts vorgemacht. Er war in meiner Nähe und ich habe ihn gesehen. Und um das dann noch weiter zu betonen, führt er jetzt in Vers 1 ein, was wir angeschaut haben. Nun sehen kannst du schnell etwas. Du kannst dein Auto vorbeifahren sehen. Du kannst einen Blitz am Horizont einschlagen sehen. Du kannst auch einen Komet sehen, der am Nachthimmel schweift. Das sind alles diese kurzen Momente. Doch anschauen ist ein intensiveres Sehen. Es geht nicht nur mal schnell im Vorbeigehen. Wir nutzen das ja auch, wenn wir von einem Film anschauen reden oder von einem Theaterstück, das wir uns anschauen. Oder wenn du von Kunst beeindruckt bist, du schaust dir die Mona Lisa in Paris oder die Davidstatue in Florenz an. Das sind Dinge, die wir anschauen, da gehst du nicht einfach kurz vorbei. Du schaust sie dir an, um dir möglichst gut ein Bild machen zu können, um es behalten zu können, um dich daran zu erinnern, später auch, was du gesehen hast. Und so hat Johannes auch Jesus angeschaut. Er hat ihn angeschaut, als er die Bergpredigt hielt. Er hat ihn angeschaut, als er die 5 Brote und die 2 Fische nahm, um Tausende zu nähren. Er hat ihn auch angeschaut, als Jesus im Boot schlief oder als er aß. Und er hat ihn auch angeschaut, als er am Kreuz hing und die Qualen der Folter und des Verlassenseins von Gott erlebt hat. Also Jesus kann sagen, Johannes kann sagen, ich habe diesen Jesus förmlich mit meinen Augen erfasst. Ich habe ihn gesehen und ich kann jetzt als Zeugnis sagen, dass dieser Jesus real ist. Und Jesus hat nicht nur gehört mit seinen Ohren, er hat nicht nur gesehen und geschaut mit seinen Augen, sondern er hat Jesus auch mit seinen eigenen Händen berührt. Und das ist, was er uns am Ende vom Vers 1 sagt, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das ist ein ganz anderes Niveau. Ich habe ihn sogar gefühlt. Ich weiß, dass er einen Körper besaß, so wie er, weil ich ihn selbst betastet habe. Johannes lag an seiner Brust, an der Brust Jesu beim letzten Abendmahl. Er kann auch sagen, ich habe meine Hände in die Wundmale von Christus gelegt, nachdem er aufgestanden ist. Ich habe ihn angefasst, ich habe ihn gefühlt. Und die Hände, mit denen ich jetzt euch schreibe, das sind die gleichen Hände, die Christus in seiner physischen Form angefasst haben. Und deshalb bekenne ich, dass dieser Christus real ist. Und das ist es hier, worauf Johannes hinaus möchte. So der gnostische Glaube eben, dass Materie böse ist und nur der Geist gut sein kann, führte sie zu einem völlig falschen Verständnis von Christus. Die konnten sich nicht erklären, wie Christus Mensch und Gott sein konnte und haben deshalb angefangen, irgendwelche Thesen aufzustellen. Entweder, dass Christus erst Gott wurde, als er getauft wurde und dann wieder Mensch wurde nach der Kreuzigung, oder so weit sogar, dass sie gesagt haben, Christus muss die ganze Zeit über, als er auf der Welt war, ein Geist gewesen sein. Er kann gar kein Mensch gewesen sein, weil die Materie ja böse ist. Und deshalb, wenn wir das reflektieren mit dem, was Johannes hier schreibt, dann sehen wir, das ist falsch. Das geht nicht auf. Und er steht ihnen förmlich entgegen, indem er sagt, meinen Jesus, den habe ich gesehen, den habe ich angeschaut, den habe ich auch befühlt und den kann ich bekennen, dass er der Gleiche ist, der von Ewigkeit war. Ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Er ist Gott und er ist Mensch. Da gibt es nichts zu rütteln. Und damit wiederholt er auch, was Petrus in 2. Petrus 1, Vers 16 sagt. In 2. Petrus 1, Vers 16 schreibt Petrus, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Also dieser Christus, von dem die Apostel geschrieben haben, von dem sie geredet haben, den sie gepredigt haben, das war nicht irgendeine Erzählung, irgendein Märchen, das sich über die Jahre gebildet hat. Das war real, weil sie das selbst als Augenzeugen miterlebt haben. Was für ein Beginn für einen Brief. Was für eine tiefe Wahrheit, die Johannes hier ganz am Anfang etabliert. Dieser Christus, um den es geht, den ihr gefolgt seid, der ist real. Und das führt uns unmissverständlich zu der Frage, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Glaubst du, dass er Mensch wurde, so wie du und ich? Denn das ist die Basis, die stehen muss. Das ist die Grundannahme, die einfach da sein muss, um zu glauben. Und nun sagst du vielleicht, ja, ich glaube, es ist einfach zu glauben, dass Christus eine historische Person war. Und es ist auch einfach zu glauben, dass er existiert hat. Aber dass er Mensch und Gott ist, das ist völlig zu viel. Und das ist für uns selber schwer zu begreifen. Das ist logisch nicht zu erklären. Und doch ist es genau diese Tatsache, die schon in der Geschichte zu Schwierigkeiten geführt hat. Denn auch die Juden zu Jesu Zeiten, die hatten kein Problem damit zu akzeptieren, dass Jesus Mensch war. Die hatten auch kein Problem damit zu akzeptieren, dass er ein Lehrer ist, der viel weiß. Ein Problem hatten sie damit, als er aufstand und gesagt hat, dass er Gott ist. Und wir sehen dann im Johannesevangelium, sieht man das ganz deutlich, diesen Schnittpunkt, an dem sich das Blatt wendet und der Weg zur Kreuzigung geebnet wird. Es ist der Punkt, als dem sie erkennen, er behauptet, er ist Gott. Jesus wurde nicht trotz seiner Gottheit, sondern gerade wegen seiner Gottheit ans Kreuz genagelt. Und dieses Zeugnis ist es, das Johannes hier untermauert. Und er wiederholt diese Tatsache auch an einigen Stellen in seinen Schriften. In 1. Johannes 5, Vers 1, wenn ihr ein bisschen nach vorne blättert, geht es genau um das Gleiche. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Oder in Johannes 21, Vers 31, also gegen Schluss seines Evangeliums, dort schreibt er, diese aber sind geschrieben, also der Grund, warum ich dieses Evangelium schreibe, ist, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also ihr seht, durchwegs durch die Bibel und durchwegs durch die Schriften von Johannes sehen wir, dass diese Lehre keine Nebensächlichkeit ist, sondern Grundlage. Und wenn du das nicht verstehst, wenn du daran nicht festhältst, dann verstehst du das Evangelium nicht. Christus musste Mensch werden und er musste Gott sein, um für deine Sünde am Kreuz zu bezahlen. Es führt kein Weg an dieser Lehre vorbei. Also wenn du die volle Freude erleben möchtest, dann fängt es dort an, dass du erkennst, dass dieser Christus real ist, dass er auf der Erde in Person war dass er als Gott aber wandelte, denn darin gründet sich dein Glaube und darin gründet sich das Evangelium. Zu erkennen, dass Christus real ist, ist dieser erste Schritt, den wir brauchen auf dem Weg zur vollkommenen Freude. Der zweite Schritt ist, erkenne, dass Christus ewiges Leben gibt. Erkenne, dass Christus ewiges Leben gibt. Und wenn wir zurückgehen in unseren Text, wir haben festgestellt, Johannes hat seinen Satz noch nicht fertig gemacht. Doch statt ihn jetzt zu beenden, lässt er uns noch eine Weile in der Luft hängen, lässt uns die Luft anhalten und fügt jetzt quasi noch eine Klammer in seinen Satz ein, in Vers 2, wo es heißt, und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Also wieder spricht Johannes hier von Jesus Christus. Und wenn wir noch einmal zurückblättern ins Johannesevangelium, dann ist es dort in Johannes 1, Vers 4, wo Johannes ebenfalls von Jesus spricht und sagt, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also dort schon nennt Johannes Jesus das Leben. In Johannes 14, Vers 6 spricht Jesus von sich selbst und dort benennt er sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also als Jesus auf die Welt kam, ist er den Menschen als das Leben geoffenbart worden. Und der Begriff, der hier genutzt wird, ist der Begriff Zoe, den musste ich jetzt mal verwenden, der griechische Begriff Zoe. Und damit gemeint ist nicht das physische Leben, das jedes Lebewesen auf dieser Welt in sich hat, sondern das geistliche Leben, das nur von Gott ausgeht, das nur Gott geben kann, das nur Gott selbst auch in Person ist. Also als Jesus offenbar wurde als Mensch, war er die Personifikation des geistlichen Lebens. Und die Apostel haben, wie wir das jetzt hier auch nochmal in Vers 2 sehen, sie haben gesehen, sie haben erkannt und sie bezeugen, dass dieser Christus das ewige Leben ist. Also Johannes hat Christus gesehen. Er hat seine Herrlichkeit gesehen. Und er kann deshalb, weil er Augenzeuge ist, heute bekennen, dass dieser Christus das ewige Leben ist. Nun, wenn du einen Gerichtsfall sauber für dich entscheiden möchtest, dann geht es am besten, wenn du einen Augenzeugen hast, der ganz genau den Tathergang beschreiben kann, der alles genau gesehen hat. Denn keiner kann es so genau berichten wie jemand, der auch da war, der das gesehen hat. Und deshalb unterstreicht Johannes das hier im Text auch noch einmal so deutlich. Ich bin ein Augenzeuge und deshalb verkündige ich euch, dass Christus das ewige Leben ist. Nun, die meisten von uns haben Johannes 3, Vers 16 mal auswendig gelernt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also wir sehen, daran hängt das ganze Evangelium, dass Jesus, der selbst das ewige Leben ist, der bei Ewigkeit beim Vater war, der auf die Welt kam, dass er sich als Mensch geoffenbart hat, damit jeder, der an ihn glaubt, dieses ewige Leben, das er selbst hat, das er selbst ist, teilhaben kann. Und in Johannes 17 betet Jesus selbst, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und genau deshalb predigen die Apostel über die Himmelfahrt hinaus das Evangelium, dass Christus, der ewige Gott, das geistliche Leben selbst ist und dass in ihm dieses ewige Leben zu finden ist. Und es heilen daraus diese Worte von Johannes 3, Vers 36 wieder hervor. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Christus selbst ist das ewige Leben. Er ist nicht nur ein Mittel zum Zweck. Er ist nicht nur einer von vielen Wegen zum ewigen Leben. Er ist nicht nur irgendein Katapult, das sich in den Himmel befördert. Christus selbst ist das ewige Leben. Christus zu folgen, an Christus zu glauben, Christus zu erkennen, bedeutet, sich beständig ihm unterzuordnen, beständig mit ihm zu gehen. Denn er allein ist genug. Er ist allein genug, um ewiges Leben zu erlangen. John Stott schreibt dazu: Die christliche Botschaft ist weder eine philosophische Spekulation, noch eine zaghafte Anregung, noch ein bescheidener Beitrag zu einem religiösen Gedanken, sondern eine zuversichtliche Bestätigung durch diejenigen, deren Erfahrung und Auftrag sie dazu befähigt haben. Nun, das waren die Apostel. Ihre Erfahrung und ihr Auftrag hat sie bestätigt, dass sie gesehen haben, dass wer dieser Christus eigentlich ist. Und wenn du heute hier bist und diese Wahrheit für dich selber noch nicht in Anspruch genommen hast, dann möchte ich dich heute darum bitten und dich anflehen, lass dich versöhnen mit Gott. Erkenne Christus als deinen Herrn. Erkenne, dass er der einzige Weg ist in die Ewigkeit und dass er diesen Weg gebahnt hat durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Und für alle anderen, die hier sind, die Christus als ihren Herrn und Heiland kennen, halte dich umso mehr daran fest, an dieser Wahrheit, dass Christus allein das Leben gibt. Es geht nicht um Christus und irgendetwas anderes, nicht um Christus und deine guten Taten und deine Regeln, nicht um Christus und irgendeine Erfahrung, sondern Christus allein. Und Christus allein ist genug. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht und lass dich nicht von dieser Wahrheit abbringen. Und die Lehre von Johannes ist hier so klar und so erfrischend. Und er macht all seinen Lesern macht er hier deutlich, ihr hört viel Neues. Bleibt beim Alten. Lasst euch nicht von dieser ursprünglichen Nachricht abbringen. Johannes war alt. Und er kann sagen, ich habe mein ganzes Leben lang nichts anderes gepredigt als diesen Christus. Was für ein Trost für uns und was für eine Freude. Christus, das Leben ist erschienen und Christus, das Leben ist an und für sich genug, völlig genug. Nun haben wir auf diesem Weg zur vollkommenen Freude zwei Schritte gemeinsam gesehen. Zu erkennen, dass Christus real ist und zweitens zu erkennen, dass Christus ewiges Leben gibt. Und nun kommen wir zum dritten Schritt auf dem Weg zur vollkommenen Freude. Erkenne, dass Christus wahre Gemeinschaft gibt. Erkenne, dass Christus wahre Gemeinschaft gibt. Und jetzt endlich kommt Johannes auf den Punkt. Also sein halber Satz, der vorhin noch durch eine Klammer unterbrochen wird, kommt jetzt in Vers 3 auf den Punkt, wenn er sagt, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also das, was Johannes als Augenzeuge erlebt hat, das, was er mitgemacht hat, das verkündigt er nun. Und das ist die Botschaft, die er zu vermitteln hat. Und das erinnert an Paulus, der in 1. Korinther 2, Vers 1 und 2 schreibt: Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also wir sehen, die Essenz, die Basis der Verkündigung der Apostel war Jesus Christus selbst. Und er ist es auch, von dem Johannes spricht, ihn habe ich euch verkündigt. Das gesamte Evangelium dreht sich um Jesus Christus. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der Welt und er ist auch der Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums. Er ist die Botschaft und die Person in einem. Und Johannes erwartet nicht, dass jeder Leser Augenzeuge von Christus war. Er erwartet nicht, dass jeder Leser von sich sagen kann, ich habe ihn berührt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn physisch gehört. Stattdessen genügt es jetzt, dass die Apostel als Augenzeugen von ihm verkündigen. Sie verkündigen und geben den Auftrag der Verkündigung von Generation zu Generation weiter. Denn du musst heute keine Zeichen mehr, keine Erscheinung oder Ähnliches erleben, um zum Glauben an Christus zu kommen. Alles, was genügt, ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Und es wird in Römer 10, Vers 17 so deutlich gesagt. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Jesu Christi. Es braucht nichts anderes als ein klar verkündigtes Wort über diesen Christus, der der gleiche ist, gestern und in Ewigkeit. Nun, mit welchem Ziel predigt Johannes? Wir sehen hier in Vers 3, damit, also der Grund, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Das Ziel der Verkündigung ist Gemeinschaft. Nun, was ist damit gemeint? Wir lieben ja Gemeinschaft. Wir vermissen die Gemeinschaft, wenn sie uns unterbrochen wird durch ein Virus. Und andere klagen. Andere suchen sich Gemeinschaften, die nur Gemeinden, wo sie die Gemeinschaft fühlen. Andere klagen, wenn sie nicht haben. Was meint Johannes hier mit dieser Gemeinschaft? Er definiert sie weiter in Vers 3. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Diese Gemeinschaft, von der ihr schreibt, die könnte man auch mit Teilhabe übersetzen. Und Johannes lädt seine Leser ein, habt Gemeinschaft mit mir, so wie meine Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn ist, so soll auch meine Gemeinschaft zu euch sein. Und diese Gemeinschaft, von der Johannes hier spricht, die gründet sich auch auf dieser Lehre von Jesus Christus selbst. Und 1. Korinther 1, Vers 9 bringt es auch nochmal auf den Punkt, wo es heißt, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gemeinschaft mit Christus ist das Ziel und die Folge der Errettung. Sie ist das Ziel und die Folge von klar verkündigtem Evangelium. Und es bedeutet, diese Gemeinschaft bedeutet dann, dass wir teilhaben, dass wir gemeinsam mit Christus etwas gemeinsam haben. Und es gibt viele Bibelstellen, wo wir das nachschlagen können. Wir haben Anteil am Evangelium, Philipper 1, Vers 9. Wir haben Teil am Evangelium, Philipper 1, Vers 5. Wir haben Anteil am Heiligen Geist, 2. Korinther 13, Vers 13. Wir haben Anteil am Dienst, 2. Korinther 8, Vers 4. Und wir demonstrieren auch unsere Gemeinschaft, diese Teilhabe, indem wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen, 1. Korinther 10, Vers 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Also wir sehen, die Gemeinschaft, die Johannes hier zeigt, ist ein Anteil haben, wir teilen den gleichen Besitz. Und es ist nicht nur das gesellige Zusammensein nach einem Gottesdienst. Es ist auch nicht nur das Teilen von Hobbys oder von Werten, sondern die Gemeinschaft, die du mit Christus hast, wenn du errettet bist, wenn du ihn anerkennst als der, der er wirklich ist. Diese Gemeinschaft kannst du mit all denen teilen, die diese Erkenntnis mit dir teilen. Und diese Gemeinschaft kannst und musst du auch nicht künstlich heraufbeschwören, denn sie ist automatisch da. Erkenne also, dass nur Christus wahre Gemeinschaft geben kann. Und es gibt viele Menschen, es gibt viele Religionen, die Christus als historische Person anerkennen oder gewisse Teile der Bibel akzeptieren. Aber du kannst nur die Gemeinschaft haben, wenn du einig bist in dieser Lehre. Du kannst mit einem Moslem nicht die gleiche Gemeinschaft haben wie mit einem wiedergeborenen Christen. Denn Christus ist nicht nur ein Prophet, er ist Mensch und Gott. Das Gleiche gilt auch für die Zeugen Jehovas. Er ist nicht nur ein Engel, er ist Mensch und Gott. Und deshalb kann die Gemeinschaft in dieser Form nur bestehen mit all denen, die Christus als das auch anerkennen. Und wahre Gemeinschaft definiert sich auch nicht über deine Herkunft, über deine Familie oder über deine Interessen. Wahre Gemeinschaft gibt es nur unter denen, die Christus als den Herrn und Heiland anerkennen und die diese Gemeinschaft mit ihm teilen. Und deshalb, das Schöne dabei ist, dass ich Gemeinschaft dann wirklich mit jedem haben kann, der diese Erkenntnis hat. Wenn wir andere Gemeinden, andere Christen treffen, mit denen wir sonst gar nicht so viel zu tun haben, dann sehen wir trotzdem, dass diese Gemeinschaft da ist. Und diese Gemeinschaft ist übernatürlich. Wir haben letzten Sonntagabend für verfolgte Christen in Indonesien gebetet. Und der ganze Abend stand unter dem Thema One with them, eins mit ihnen. Genau das gleiche Bild. Ich kann für sie beten, weil ich eins mit ihnen bin, weil sie den gleichen Herrn und Retter haben, den ich anbete. So funktioniert christliche Gemeinschaft. Und das ist auch ein Grund, warum ein wiedergeborener Christ keine Ehe mit Ungläubigen eingehen sollte. Ist nur ein Grund, wie man das argumentieren kann, weil diese Dimension von dieser Gemeinschaft einfach fehlt. Nun, das führt uns natürlich zu der praktischen Frage, was machen wir mit all denen, mit all jenen, wo wir diese Gemeinschaft nicht teilen können, die Christus nicht akzeptieren? Schotten wir uns ab? Distanzieren wir uns? Müssen wir jeden, der hier in die Gemeinde kommt, erstmal checken, ob er auch den gleichen Glauben teilt? Das sagt Johannes damit nicht. Das ist auch das, was er hier deutlich macht. Er setzt nicht voraus, dass jeder einfach glaubt, dass Christus Mensch, Gott ist. Sondern was er tut, ist, dass er deutlich verkündigt, wer Christus ist. Er hat Christus gepredigt in der Hoffnung, dass seine Hörer das Evangelium annehmen und diese Gemeinschaft mit ihm haben. Gemeinschaft mit Christus und mit seiner Gemeinde bedeutet, errettet zu sein. Gemeinschaft weg von Christus ohne seine Gemeinde bedeutet, nicht errettet zu sein. So einfach ist das. Und darum geht es. Und deshalb ist das Beste, das du tun kannst mit all denen, wo du diese Gemeinschaft nicht teilen kannst, ist Christus zu verkündigen. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wir fangen an, selbst unseren Kindern schon in jungen Jahren zu erklären, wer Christus ist, weil wir danach streben, diese Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und wir beten für sie. Das Gleiche gilt für Arbeitskollegen, das gilt für jeden, der uns bewegt. Wir haben ein Anliegen, wir haben eine Last für diese Leute, weil wir diese Gemeinschaft mit ihnen teilen möchten. Denn diese Gemeinschaft ist unvergleichbar. Christus nennt uns Brüdern und Schwestern. Wir haben Anteil an seiner Erlösung. Er nennt sich selbst Haupt von dem Leib, von dem wir Teil sind. Wir sind eins mit ihm durch die Erlösung. Und er hat darum selbst gebetet in Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche die durch ihr Wort an mich glauben. Also für jeden nach den Jüngern hat er gebetet, selbst für jeden Einzelnen von uns in diesem Raum, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also die Gemeinschaft, die Gläubige haben, die übernatürlich ist, die unvergleichbar ist, das ist ein Bekenntnis dessen, was Christus an uns getan hat. Es ist ein Zeugnis für die Welt. Es ist ein Zeugnis, das aussagt, dieser Christus, dem wir folgen, dieser Christus, dem wir glauben, dieser Christus, dem wir uns unterordnen, er ist keine Legende, er ist real. Und deshalb, und so mit diesen Worten schließt Johannes dann auch diesen Abschnitt in Vers 4 ab. Wir in 1. Johannes 1, Vers 4 lesen, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Nun, in eurer Bibel steht hier vielleicht eure Freude. Hier sind zwei verschiedene Übersetzungsvarianten, mit denen wir konfrontiert sind. Aber eigentlich sagen beide das Gleiche aus. Die Freude der Apostel ist dann vollständig, wenn Menschen in die Gemeinschaft mit Christus und mit ihnen kommen. Und genauso ist die Freude der Leser vollständig, wenn sie in die Gemeinschaft mit Christus und mit den Aposteln kommen. Also die Freude der einen ist die Freude der anderen, und von dem her kann man das so, ist das kein großes Problem. Also diese Freude, von der Johannes hier schreibt, sie ist grundlegend, sie ist vollkommen. Und sie gründet sich darauf, dass Christus real ist. Sie gründet sich darauf, dass er das Leben ist, das ewige Leben ist. Und sie gründet sich darauf, dass nur in ihm wahre Gemeinschaft zu finden ist. Und diese Freude ist nicht nur limitiert, sie ist ewig, sie ist umfänglich. Wie es in Psalm 16 und Vers 11 heißt, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Die Freude, die wir mit Gott erleben dürfen, bei Gott, ist ewig, sie wird niemals vergehen. Und sie ist aber allein in Christus zu finden. Christus allein und Christus allein ist genug. Und Martin Lloyd-Jones schreibt dazu, sie werden keinerlei wahre Freude kennenlernen, solange sie Jesus Christus noch nicht kennen. Er ist die Quelle der Freude. Er ist die Quelle aller Segnungen. Alles kommt durch ihn. Und was du nun durch die Erkenntnis von Christus hier schon auf dieser Welt erfährst, wird in der Ewigkeit nur noch größer, nur noch voller sein. Wenn du vor seinem Thron stehst, wenn du ihn anbeten darfst, wenn du ihn preisen darfst und frei bist von aller Sünde, aller Krankheiten, aller Not. Also wenn du darüber nachdenkst, was dich antreibt, was deine Motivation ist, was deine Freude ist, dann ist es mein Gebet, dass nach dieser Predigt du rausgehst und du vorangehen kannst. Mit einer Freude an Christus. Er ist allein genug. Es ist die Freude an ihn, die dich vorantreibt. Es ist die Freude an ihn, die dich Tag für Tag motiviert, die dir auch einen Blick für die richtigen Dinge gibt. Und es ist eine Freude, die dir nichts und niemand nehmen kann. Egal, welche Viren auf uns einbrechen, egal, welche Verfolgungen auf uns einbrechen, egal, was passiert, diese Freude, dass Christus ewig, dass er allmächtig ist, dass er allein genug ist, ist genug. Und wir haben einen Christus, der in Ewigkeit bestehen wird. Er ist heute und in Ewigkeit derselbe. Er wird sich nicht ändern. Er ist eine Nachricht, an die wir uns klammern können bei all den Änderungen, die passieren in unserer Welt. Wir haben ihn auf ewig, immer der Gleiche. Und so schließe ich mit den Worten aus einem alten Choral. Die erste Strophe, Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebes werden. Er allein ist genug. Lass mich beten. Herr und Heiland, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du derselbe bist, gestern und heute und in Ewigkeit. Ich danke dir dafür, dass du dich auch so deutlich in deinem Wort offenbart hast. Dass wir uns nicht fragen müssen, wie du wohl warst, wer du wohl bist, sondern dass wir diese Antworten so deutlich finden in deinem Wort. Herr, dass du auch dein Wort gegeben hast, damit wir diese Gewissheit noch mehr gewinnen können, damit wir gestärkt werden können. Herr, und ich bitte dich, dass du wirkst. Herr, dass du diese Freude an dir immer größer machen lässt. Herr, dass diese Freude über alles hinweg scheinen kann. Dass diese Freude ein Zeugnis sein kann vor der Welt, in der wir stehen. Herr, ich bitte dich, dass du verherrlicht wirst durch unsere Freude an dir. Amen.